Wir lesen heute Morgen im Markus-Evangelium weiter, Markus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Markus 3, 1 bis 6. Dort heißt es: Und er, Jesus, ging wiederum in die Synagoge. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wir lesen hier in diesem Abschnitt einmal von einem verstockten Herzen, dann von verdorbenen Gedanken und als drittes von einer verdorrten Hand. Verstockte Herzen, verdorbene Gedanken und eine verdorrte Hand, die aber dann ausgestreckt wird. Und diese drei Dinge, die stehen in einem gewissen Zusammenhang. Darauf komme ich später noch. Aber in einem anderen Zusammenhang steht dieser Abschnitt hier in Kapitel 3 am Anfang sehr stark mit dem vorangegangenen Kapitel 2. In Kapitel 2, die haben wir ja in den letzten Predigten so hinter uns, da haben wir einen ganzen Block von Berichten über Konflikte zwischen den Schriftgelehrten und Jesus. Und dort sehen wir ein Ereignis um das andere Ereignis, wo Jesus ständig und zunehmend für sein Verhalten kritisiert wird. Zuerst, weil er einem Gelähmten die Sünden vergibt. Als nächstes kritisieren ihn die Pharisäer, weil er beim Zöllner Levi mit den Sündern isst. Dann kommen die Pharisäer und monieren, weil seine Jünger nicht fasten. Und zuletzt haben wir gesehen, sie prangern den Herrn an, weil er mit seinen Jüngern durch die Kornfelder gehen, weil seine Jünger Ehren abzupfen am Sabbat. Und natürlich vermuten diese Schriftgelehrten jetzt: Dieser Jesus, der macht gerade so weiter. Das wird bestimmt so sein. Und deshalb lauern sie ihm auf. In der Synagoge, um ihn irgendwie anzuklagen. Er ging wiederum in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Vielleicht ist diese Frage berechtigt, wie dieser Mann mit seiner verdorrten Hand im Griechischen, das Partizip, das hier steht, heißt übrigens, es war eine verkrüppelt gewordene Hand. Also er war nicht von Geburt an verkrüppelt an dieser Hand, sondern wahrscheinlich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit wurde diese Hand verkrüppelt, sodass jetzt die Muskeln und die Nerven nicht mehr funktionieren, sodass sie in sich gekrümmt ist und er kann diese Hand nicht mehr bewegen. Aber vielleicht ist diese Frage berechtigt: Warum ist dieser Mann jetzt in der Synagoge? Steht jetzt nicht da. Aber ich denke, die Vermutung ist naheliegend, dass ihn die Pharisäer bewusst in die Synagoge mitgenommen haben. Sozusagen als Falle für Jesus. Und jetzt lauern sie ihm auf, ob er an diesem Sabbat auch wieder heilen würde, wie er es ja schon öfter getan hat. Das heißt, die Pharisäer, die zweifeln gar nicht an der Fähigkeit Jesu, dass er ihn heilen könnte. So viel haben sie mittlerweile schon kapiert. Und jetzt stelle ich mir das so vor, jetzt sitzt die Prominenz da in der ersten Reihe, dort saßen die Schriftgelehrten immer, die hatten besondere Stühle. Und irgendwo gegenüber sitzt wahrscheinlich dieser Mann mit der verkrüppelten Hand. Und dann betritt auch Jesus die Synagoge. Und die Pharisäer wussten, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge kommen würde. Denn Jesus hat die Gebote, das Gesetz des Mose gehalten in allem. Nur die überspitzten Forderungen der Pharisäer und Schriftgelehrten hat er nicht gehalten, aber das Gebot hat er gehalten, es war Teil von seinem Programm. Und deshalb ging er auch am Sabbat in die Synagoge. Übrigens, wenn ich hier einen ganz kleinen Einschub machen darf. Manche Christen und manche christlichen Gruppen denken, weil Jesus das Gesetz in allem gehalten hat, müssen wir Christen auch das Gesetz in allem halten. Aber meine Frage ist, ob das so stimmt. Jesus hat den Sabbat gehalten. Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen. Jesus hat die jüdischen Feste besucht. Das war Pflicht für jeden männlichen Juden beim Passafest dabei zu sein und beim Laubhüttenfest. Aber weil Jesus all diese Gebote gehalten hat, heißt es dann auch für uns, dass auch wir sie halten müssen? Ich denke, das ist jetzt gar nicht mein Predigtthema, aber Galater 4, Vers 4 gibt uns ein Stück weit einen Schlüssel, aber der ganze Römerbrief auch, oder ganze Galaterbrief. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Das heißt, Jesus wurde bewusst geboren und unter das Gesetz getan, um all das Gesetz und die Gebote Mose zu erfüllen. Aber dann geht's weiter in Vers 5. Er wurde geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Also diese Verse sagen, dass Jesus gekommen ist, um stellvertretend für uns das Gesetz zu halten, damit er dann am Ende durch seinen Tod uns vom Gesetz loskaufte. Und von daher denke ich, ist es schon relevant, dass wir lediglich die Gebote, dass die für uns maßgeblich sind, die Jesus im Neuen Testament wieder neu aufgreift. Aber dass wir nicht unbedingt verpflichtet sind, diese 560 Gebote des Mose zu halten. Aber das war nur ein kleiner Einschub, es wäre eine eigene Predigt. Gehen wir wieder in die Synagoge zu Markus 3. Die Pharisäer sitzen auf ihren Ehrenplätzen und ihre Blicke, die gehen verstohlen von den Menschen mit der verkrüppelten Hand. Jetzt gehen die Blicke verstohlen hinüber zu Jesus. Was wird Jesus jetzt tun? Und der Heiland erkennt die Situation, gell? Eigentlich hätte er jetzt gar nichts tun müssen. Er hätte diesen Verkrüppelten einfach übergehen können. Aber da heißt es, und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in ihre Mitte. Jetzt macht er demonstrativ eine Anschauungslektion mit diesem Mann. Der steht in der Mitte. Aber Jesus steckt jetzt scheinbar in einem Dilemma. Sie lauen ihm ja auf deswegen, gell? Und das Dilemma, das Jesus jetzt hat, ist, dass das vierte Gebot sagt, du, am Sabbat sollst du keine Arbeit verrichten. Aber jetzt ist interessant. Jesus stellt jetzt eine Frage. Und plötzlich befinden sich die Schriftgelehrten im Dilemma. Nur mit einer Frage. Da heißt es, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Sie schweigen und das deutet an, dass sie jetzt die Schriftgelehrten ein Problem haben. Was ist das Problem? Wenn Jesus gesagt hätte, darf man am Sabbat heilen, dann wären die Schriftgelehrten aufgestanden, hätten sofort gesagt, natürlich nicht. Das Gesetz des Mose sagt eindeutig, am Sabbat sollst du nicht arbeiten, darfst keine Arbeit verrichten. Aber jetzt formuliert Jesus die Frage dummerweise ein bisschen anders. Und er fragt nicht, darf man am Sabbat heilen oder nicht heilen, sondern er fragt, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben retten oder Leben töten? Also Jesus assoziiert oder er verbindet ein solches Tun gar nicht mit Arbeit, sondern mit Gutes tun. Und Gutes tun ist bei uns immer geboten, auch am Sabbat. Und damit sitzen die Schriftgelehrten jetzt in der Klemme. und deshalb schweigen sie. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Gell? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Aber Gott bewahre uns davor, dass wir jetzt über die Schriftgelehrten herziehen. Weil diese Schriftgelehrten offenbaren im Prinzip unser eigenes Herz. Deins und meins auch. Das ist nämlich ein Grundproblem von uns Menschen, das verstockte Herz. Und dieses verstockte Herz, das haben wir alle. Und auf dieses Problem möchte ich jetzt noch mit zwei Punkten eingehen, in einem dritten Punkt dann so einen Lösungsansatz aufzeigen, der auch in diesem Text steht. Wir lesen in dem Abschnitt, das habe ich schon gesagt, von verstockten Herzen, von verdorbenen Gedanken und von einer verdorrten, aber ausgestreckten Hand. Und diese drei gehören irgendwie zusammen hier in diesem Text. Was meint die Heilige Schrift, wenn sie von unserem Herzen spricht? In 1. Samuel 16, da sehen wir, wie der Samuel geschickt wird zum Haus des Isai und er soll dort den König finden, den zukünftigen König für Israel. Und dann sagt Gott ihm, schau nicht auf sein Äußeres. Denn der Mensch sieht auf das, was er vor Augen hat, aber Gott sieht das Herz an. Was sieht Gott an, wenn er vom Herzen spricht? Wenn Gott auf unser Herz schaut, dann schaut er nicht auf unser Äußeres, auf unser Ansehen oder auf unser Handeln, sondern er schaut auf dein inneres Wesen, auf deinen Charakter. Von der Maria heißt es, dass als sie Jesus geboren hat, kamen die Hirten zu ihr zum Stall und sie berichten alles, was die Engel erzählt haben. Dann heißt es von der Maria, sie aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie dort. Das heißt, das hat sie innerlich beschäftigt. Dein Herz ist das, was dich Tag für Tag innerlich bewegt. Das ist dein Herz. Es ist dein Wollen, Fühlen und Denken. Und die Gefahr, in der wir alle stehen, ist, dass dieses Herz, dass das verstockt wird. Dass es verhärtet. Und da ist keiner ausgenommen. Deswegen sagt Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Aber wenn das Herz verkrustet, dann geht irgendwann kein Leben mehr von dem Herz aus, sondern nur noch Tod. Kennst du das Problem eines verstockten Herzens? Ich glaube, du kennst es nicht, weil wir das selber gar nicht mitbekommen. Weil mit der Verstockung unseres Herzens eines immer gleichzeitig einhergeht, nämlich die Verblendung unseres Sinnes. So dass wir es bei uns selber gar nicht erkennen können, sondern immer nur bei den anderen. Aber es war ein Problem der Jünger, es war ein Problem der Gläubigen. In Markus 8, Vers 13, da kommen wir erst in späteren Predigten dazu, aber da erzählt Jesus seinen Jüngern vom Sauerteig der Pharisäer und sie denken sofort an Essen, wir haben wieder das Brot vergessen. Und er sagt, begreift ihr immer noch nicht, habt ihr immer noch euer verhärtetes Herz? Können meine Gedanken immer noch nicht rein in euer Herz? Und das gibt es bei Kindern auch, gell? Bei Kindern ist es noch deutlicher. Also wir können das verhärtete Herz irgendwie kultivieren als Erwachsene. Ich war vor 10 Jahren habe ich eine Kinderstunde gehabt, das war noch in Neulosheim, da kommen nach der Kinderstunde, vielleicht habe ich schon mal erzählt, kommen 4 Mädels zu mir, gehen alle in die erste Klasse an einer christlichen Schule. Dann sagen sie, Schorsch, wir müssen mit dir unbedingt reden, wir haben voll das Problem. Und dann erzählen sie ein bisschen und es stellt sich raus, das Problem, das sie haben, hieß Kevin. Und der Kevin war so ein richtiger Lausbub scheinbar, der hat sich in der Schule immer geärgert und gehänselt und außerdem war der Kevin ein totaler Angeber. Und dass der Kevin schrecklich ist, da waren sich diese 4 Mädels total einig. Und dann habe ich sie erzählen lassen, dann habe ich zum Schluss gesagt, ja, wenn das so ist mit dem Kevin, dann wollen wir jetzt mal ernsthaft dafür beten, dass Gott den Kevin verändert und dass er auch zum Kind Gottes wird. Dann haben wir uns im Kreis zusammengestellt und ich habe die Augen zugemacht und habe angefangen, für den Kevin zu beten. Und dann habe ich nur kurz zwischendurch die Augen geöffnet, ich weiß nicht mehr warum. Aber dann habe ich gedacht, jetzt trifft mich der Schlag. Da standen die vier Mädels standen da, alle mit verschränkten Armen, die Augen weit aufgerissen und starrten mich an, als ob sie mich fressen wollten. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wollt ihr nicht beten? Dann hat eine hat sich zum Sprecherin gemacht und hat gesagt, nein, für den Kevin beten wir nicht, weil dem Kevin kann Gott nicht mehr helfen. Das war klare Sprache, gell? Aber im Prinzip meinten sie, wir wollen gar nicht, dass Gott dem Kevin hilft. Verstockte Herzen. Vielleicht hast du ja auch so eine Person in deinem Leben. Könnte ja sein. Wo du denkst, bei dem ist doch aller Hopfen und Malz verloren, bei der Lampe auch bald. Kann man die ausmachen oder braucht man die irgendwie? Okay, danke. Dass wir jemanden haben, bei dem wir meinen, da ist doch alle Hoffnung verloren, für den brauche ich doch gar nicht mehr beten, für den, dem kann Gott eh nicht helfen. Aber in Wirklichkeit denken wir in unserem Herzen drin, ich will ja gar nicht, dass Gott ihm hilft. Oder dass Gott ihr hilft. Verstockte Herzen. Es kann so sein, weil du über viele Enttäuschungen hinweg, weil da Bitterkeit in deinem Herzen gewachsen ist und durch diese Bitterkeit dein Herz hart geworden ist. Herzenshärtigkeit ist ein sehr ernstes und grundlegendes Problem von uns. Wir sehen das schon ganz am Anfang der Menschheit, zum Beispiel beim Kain. Der erschlägt in seiner Eifersucht den Abel und als er ihn erschlagen hat, sagt er trotzig Gott gegenüber, soll ich denn der Hüter meines Bruders sein? Ich weiß nicht, wo er ist. Oder später bei einem Pharao, der sich ganz stur weigert, das Volk Israel ziehen zu lassen. Oder dann wiederum bei Israel selbst, das so oft angeklagt wird von Gott selbst wegen seines verstockten und harten Herzens. Jesus sagt es mal sehr bildhaft in seinen eigenen Worten in Lukas Kapitel 7, Vers 31. Da sagt er, und der Herr sprach, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechts vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen, genau das Gegenteil, und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes, der Täufer, ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein, da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist danach gekommen, der isst und trinkt, da sagt ihr, sieh, wie ist der Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Einem verstockten Herzen kann es Gott nicht recht machen. Und Herzenshärtigkeit hast du auch dann, wenn dir einer nichts mehr recht machen kann. Wenn du ständig was auszusetzen hast oder immer irgendwie rumzunörgeln hast in irgendeiner Sache. Ist womöglich ein Indiz für ein verhärtetes Herz. Und das wirklich Ernste bei alledem, habe ich schon gesagt, ist, dass wir es selber nicht merken dabei. Die Schriftgelehrten hier in Markus 3, die lauern Jesus auf und sie vermuten, dass Jesus durch seine Güte jetzt diesen Mann mit seiner gelähmten Hand, der nicht mehr arbeiten kann, der sich keinen Lebensunterhalt selber mehr verdienen kann, dass er in seiner Güte diesen Mann jetzt heilt. Ist doch paradox, oder? Sie lauern eigentlich seiner Barmherzigkeit auf, um ihn zur Strecke zu bringen. Und sie denken dabei, sie handeln ganz fromm und recht. Damit komme ich zum zweiten Punkt, das ist das Problem unseres verdorbenen Sinnes. Das verstockte Herz führt zu einem verstockten Sinn. und zu verkehrten und verdrehten Gedanken. Und auch das wird hier im Text sehr deutlich. Da heißt es in Vers 2, sie lauern ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Als Jesus sie zur Rede stellt, schweigen sie. Als Jesus ihn geheilt hat, heißt es, sie gehen hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat gegen ihn. Mit den Herodianern waren sie eigentlich verfeindet, gell? Aber jetzt ist ihnen alles Mittel recht. Sie halten Rat mit den Herodianern, wie sie ihn umbringen könnten. Einem anderen auflauern oder so wie es Lukas sagt in seiner Parallelstelle, in böse Wut geraten, steht in Lukas 6, oder Mordpläne schmieden. All das ist in den Augen der Pharisäer keine Sabbatschändung. Dagegen einen Menschen, der wegen seiner verkrüppelten Hand arbeitsunfähig geworden ist, so einen Menschen zu heilen, das ist für sie eine schwerwiegende Sünde. Wie blind kann der Mensch eigentlich werden? Das ist ein Dilemma. Blinde beurteilen Gott und werden dadurch nur noch blinder. Aus einem ablehnenden, verstockten und ungehorsamen Herzen resultiert zwangsläufig ein verkehrtes und irregeführtes Denken. Manche meinen, vielleicht unter uns auch, manche meinen, sie hätten die rechte Lehre. Aber mit deinem harten, verstockten Herzen bist du irregeführt mitsamt deiner rechten Lehre. Das gleiche Prinzip beschreibt der Römerbrief. Römer 1, Vers 21. Das ist irgendwo so grundlegend eigentlich. Da heißt es, denn obgleich sie Gott erkannten, sie haben Dinge von Gott erkannt, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern, was passiert jetzt, sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde noch umso mehr verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und was in diesem Text vorausgeht, ist, dass der Paulus sagt, dass jeder Mensch eine gewisse Erkenntnis von Gott haben kann. Er schaut die Schöpfung an, die gibt ihm Aufschluss über die Werke Gottes und über den Schöpfer. Aber wenn ich mein Herz gegen das Reden Gottes in der Schöpfung oder durch sein Wort oder durch irgendetwas anderes, wenn ich mein Herz gegen das Reden Gottes verhärte, dann ist die Konsequenz daraus ein verkehrtes Denken. Deswegen gibt es innerhalb der Christenheit auch viel verkehrtes Denken. Da heißt es, sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Das heißt, das Nichtige wird plötzlich wahnsinnig wichtig. Schau dich mal um, was den Menschen heute so wahnsinnig wichtig ist. Und dann geh mal in dich selbst, was dir so wahnsinnig wichtig ist jeden Tag. Und dieses gleiche Prinzip vom Römerbrief finden wir in den Evangelien auch immer wieder. Dass Menschen, welche die Wunder und die Taten von Jesus erleben und dann doch ihre Herzen verhärten, dass solche Menschen dann für die geistlichen Wahrheiten total blind werden. Und Gott sie bewusst in dieser Blindheit dann auch lässt. In Matthäus 13, die Verse 13 bis 15, da lesen wir, da fängt Jesus plötzlich, vorher hat immer eindeutig gesprochen, plötzlich fängt er an, in Gleichnissen zu reden. Kurz vorher ging das voraus, dass die Schriftgelehrten zu ihm sagten, du treibst die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Von da an spricht Jesus nur noch in Gleichnissen. Jetzt kommen die Jünger zu ihm in Vers 10. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Was ist gemeint mit dem, wer hat, dem wird gegeben werden? Dem, der ein offenes Herz für die Wahrheiten Jesu gegenüber hat. wo es in Anspruch nimmt, in Gehorsam nimmt, dem wird noch mehr gegeben werden. Aber der sein Herz hart macht gegen dieses, von dem wird auch das genommen werden, was er schon erfasst hat. Und er stürzt in geistliche Umnachtung. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird dabei an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Verblendung ist die Konsequenz von einem verhärteten Herzen. Und um diesen Abwärtstrend noch zu vervollständigen, kommt dann noch eines dazu, die verhärteten Gedanken, die bleiben nicht lange Gedanken, sondern sie werden plötzlich zu Taten. Und das sehen wir auch bei den Schriftgelehrten, dass es nicht bei den Gedanken, bei den verblendeten Gedanken bleibt, sondern sie sinnen nach über Mord und sie bringen Jesus am Ende auch zur Strecke. Wie können wir das Problem des harten und verstockten Herzens und unseres verkehrten Denkens, wie können wir das lösen? Was bewahrt uns vor dem geistlichen Stumpfsinn? Und ich denke, auf diese Frage finden wir auch einen Lösungsansatz hier in diesem Text. Es geht einmal um ein verstocktes Herz, dann um einen verkehrten Sinn, aber dann auch noch um eine verdorrte Hand. Und ich glaube, in dieser verdorrten Hand liegt vielleicht ein Schlüssel. Und diese Hand wird nämlich zu einer ausgestreckten Hand und damit zu einer geheilten Hand. Sprach er zu den Menschen, heißt es in Vers 5, streck deine Hand aus, und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Jesus spricht zu ihm: Streck deine Hand aus. Der Befehl war total unsinnig, oder? Normalerweise müsste der Mann jetzt sagen: Jesus, gerade das ist doch mein Problem. Ich kann die Hand nicht ausstrecken, sie ist verdorrt. Meine Hand ist nämlich verkrüppelt. Und Jesus sagt: Streck deine Hand aus. Logischerweise hätte der Mann sagen müssen jetzt: Herr, ja, wenn du meine Hand heilst, dann werde ich sie ausstrecken. Aber sie ist ja nicht geheilt. Aber Jesus will es wiederum andersherum. Verdorrtes Herz, verstockte Gedanken, verdorrte Hand. Und der Weg da heraus heißt Glauben, Vertrauen, Gehorsam. Gehorsam Jesu Wort gegenüber. Wenn du gehorsam bist, dann wird der Horizont eröffnet. Du wirst inne werden, so sagt Jesus in Johannes 17, du wirst inne werden, wenn du meine Gebote befolgst, dass diese Worte wirklich von Gott sind. Ich habe es einigen schon erzählt, so diese Geschichte von dem Elefanten auf dem Zirkusgelände. Geht einer spazieren durch das Zirkusgelände und sieht einen riesig großen, ausgewachsenen Elefanten, und der ist an einer ganz kleinen Eisenkette, dünnen Eisenkette an einem großen Pfosten angebunden. Und jetzt fragt der Besucher den Dompteur, der dabei steht: Mich wundert es schon, wie diese dünne Kette diesen mammutmäßigen Elefanten halten kann. Und dann sagt der Dompteur: Es ist nicht die Kette, die ihn hält, sondern es ist sein Gedächtnis. Früher war der, als der Elefant noch klein und jung war, war er schon mit dieser Kette angebunden. Damals hat die Kette ihn gehalten. Er hat oft versucht auszubrechen und konnte nicht, weil die Kette zu stark war. Jetzt ist er groß und stark und könnte sich auch mit Leichtigkeit losreißen, aber er tut es nicht, weil sein Denken verkehrt ist, weil sein Gedächtnis ihn hält und nicht die Kette. Wir sind in unserem Herzen oft so verstockt, in unserem Denken oft so behindert wie dieser Elefant. Das Problem des verstockten Herzens ist ein Problem unseres Unglaubens. Der Unglaube sagt, das geht nicht, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und die Schriftgelehrten hatten in ihrem Herzen für sich beschlossen, das kann nicht sein, das darf nicht sein, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Und dafür geben sie alle möglichen Gründe an, er bricht den Sabbat, er ist Freund der Sünder, er fastet nicht, er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen und so weiter. Und die Folge ist ein verdorbener Sinn. Und ein verdorbener Sinn, der dahin geht, dass er zu allem fähig ist, bis hin zum Mord. Die Schriftgelehrten sagen mehrmals zu Jesus, sagen ihm das immer, gib uns ein Zeichen, dann wollen wir glauben. Und Jesus sagt, glaubt und gehorcht, dann werdet ihr sehen. Wenn jemand seinen Willen tun will, Gottes Willen tun will, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Ich denke, das ist irgendwo der Punkt, unser Glaubensgehorsam. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht hast du keine verkrüppelte Hand, aber vielleicht hast du ein verkrüppeltes Denken oder ein verkrüppeltes Herz. Vielleicht ist dein geistliches Leben schon lange verdorrt. Du magst vielleicht die rechte Lehre haben, denkst du vielleicht. Aber wenn das Herz hart ist, dann ist diese rechte Lehre, dieser rechte Weg auch in Gefahr. Und vielleicht ist dein geistliches Leben so verdorrt, dass es dadurch starr geworden ist und unbeweglich. Und du lebst und eiferst und fühlst gar nichts mehr für Jesus. Was ist der Weg aus diesem Dilemma? Jesus sagt, streck deine Hand aus. Glaube und handle nach meinem Wort. Wenn du meinem Wort Gehorsam leistest und es nicht nur liest und in deinem Kopf abspeicherst, sondern wenn du meinem Wort Gehorsam leistest und es auch tust und umsetzt, dann empfängst du Segen. Und deshalb bleib nicht bei deinen Überlegungen über den Glauben, sondern handle nach deinem Glauben. Das ist auch, was die Täuflinge heute Nachmittag bezeugen wollen. Gell? Ihr werdet eingetaucht ins Wasser, und dann wird gesagt, ihr seid mit Christus gestorben, die logische Folge, ihr seid mit ihm begraben, aber ihr bleibt nicht im Grab, sondern ihr seid auferweckt worden zu einem neuen Leben, zu einem neuen Handeln, zu einem neuen Denken und all das, was mit dazugehört. Dazu wünsche ich vor allem euch Täuflingen Gottes Segen, aber uns allen in der Gemeinde auch, dass uns der Herr wirklich davor bewahrt, dass wir als Gemeinde verkrusten, sondern beweglich und formbar sind in Gottes Händen. Amen.